Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Am 9. November jährt sich der Fall der Mauer zum 36. Mal. Heute und morgen hören Sie zwei Auszüge aus dem Reportageband Die unaufhörliche Wanderung von Karl Markus Gauß, geboren 1954 in Salzburg. Häufig beschäftigt er sich mit Süd- und Osteuropa. Auf seinen Reisen begegnet er Intellektuellen ebenso wie Menschen auf der Straße und in Gasthäusern. Für dieses Buch hat er 2022 den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen. Hören Sie Michael Rotschopf mit einem Auszug aus Die unaufhörliche Wanderung.
Die Renaissance der Grenze. 5 Variationen. Erstens, der Fluss. Im Frühling 2015, als sich so viele Flüchtlinge auf den Weg machten, stand ich am legendären Grenzfluss Prut und wurde verhaftet, weil ich in den Verdacht geraten war, illegal in die Europäische Union einreisen zu wollen. Der Prut hat seine Quelle in den ukrainischen Ostkarpaten, durchquert die historischen Landschaften in der Bukowina und Bessarabiens und mündet nach 1000 Kilometern in die Donau, dort, wo diese schon in ihr riesiges Delta überzugehen beginnt und gemächlich dem Schwarzen Meer entgegenplätschert. Er bildete nicht immer eine Grenze, die gerade in diesem Teil Europas über die Jahrhunderte häufig verschoben wurde. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges aber trennte er die Sowjetrepublik Moldawien von der Sozialistischen Volksrepublik Rumänien. Und seit dem Beitritt Rumäniens zur EU wurde aus ihm somit eine Außengrenze der Union. Ich war mit dem Fotografen Kurt Keindl 2 Wochen in der Republika Moldova unterwegs gewesen, und wir wollten das Land nicht verlassen, ohne den Prut gesehen zu haben, über den so viele Gedichte geschrieben wurden, von rumänischen und ukrainischen, vor allem aber von jüdischen Autoren deutscher Sprache, die in Galizien, der Bukowina, Bessarabien gelebt hatten, ehe diese Regionen im 20. Jahrhundert zu Territorien des Völkermords wurden. Wir hatten uns auf der Landkarte für eine Stadt namens Leova entschieden und brauchten von der Hauptstadt Chisinau 2-3 Stunden, bis wir unser Ziel erreichten, aber fürs Erste gar nicht fanden. Schon bei der Stadteinfahrt, wo die Trutzburgen des realen Sozialismus verfielen, war zu erkennen, dass Leova seine beste Zeit lange hinter sich hatte. Rätselhaft war, dass niemand, den wir nach dem Weg fragten, uns sagen konnte, wo es zum Fluss hinunterging. Die Leute redeten aufgeregt durcheinander, auf Rumänisch, Russisch, Ukrainisch, Bulgarisch, Gagausisch, aber ein jeder deutete in eine andere Richtung. Endlich ließen wir das Auto stehen und machten uns zu Fuß auf den Weg, gerieten in ein dichtes Wäldchen, stapften durch eine morastige Au, bis wir hinter mannshohem Gesträuch ein silbriges Band erblickten. Den Prut. Als wir uns umwandten, schauten wir in die Läufe von 8 Maschinengewehren. Die Gendarmerie, die Militärpolizei und eine Sondereinheit von Grenzschützern hatten von 2 Fremden gehört, die verdächtige Fragen stellten und uns aufgespürt. Sie waren sich nicht sicher, ob wir Flüchtlinge oder Schlepper waren, die hier nach einer Furt suchten, um ihren Trupp am nächsten Tag illegal in die Europäische Union zu schleusen. Erschrocken sind wir erst 1 Stunde später, als wir, von den anfangs so grimmigen Grenzwächtern kameradschaftlich verabschiedet, wieder in unserem Wagen saßen und in Richtung Chisinau fuhren. Die Stunde aber, in der wir versuchten, ihnen zu erklären, wer wir seien und was wir hier wollten, und sie versuchten zu ermessen, ob wir damit gegen das europäische Grenzreglement verstießen, diese Stunde haben wir als europäische Posse erlebt. Denn wir waren nicht auf der rumänischen Seite des Flusses gestellt worden, also auf dem Gebiet der EU, sondern auf der Moldawiens, die zum anderen, zum abgewiesenen Europa gehört. Um in Vorverhandlungen über Verhandlungen zum Beitritt in die Union eintreten zu können, hat die Republik Moldau ihre Grenze zu Rumänien aufrüsten müssen. Niemand sollte über Moldawien in die Union gelangen können. Das Land hat selbst überhaupt nichts davon, dass es für die Union den Grenzwächter gibt. Aber es muss ihn spielen, um mit der Union im Gespräch zu bleiben und ins Geschäft zu kommen, und es spielt ihn gewissenhaft. Überall in der Moldau rosten die industriellen und landwirtschaftlichen Maschinen dahin, Einzig die Grenzwächter sind technologisch auf den Unionsstandard A1 Plus gebracht worden. Der Brut fließt durch Regionen, die seit jeher von verfeindeten Großmächten umkämpft wurden. Vom habsburgischen Österreich, zaristischen Russland, von den Osmanen. Jeder militärische Geländegewinn, jeder Friedensschluss hat die Grenzen verschoben, bald in die eine, bald in die andere Richtung, sodass ich von autoritär verfügten Wandergrenzen sprechen möchte. Solche gab es freilich auch in einigen anderen europäischen Regionen und selbst manche Städte wurden von ihnen aufgesprengt. Zweitens, von der Erfindung natürlicher Grenzen. In der Geographiestunde des Gymnasiums habe ich es noch so gelernt. Es gibt natürliche Grenzen, die den Herrschaftsbereich von Staaten markieren, und das sind Flüsse, die einstmals nicht so leicht zu überqueren waren, oder Gebirgskämme, die es erschwerten, von da nach dort zu gelangen. Dies lehrte uns merkwürdigerweise ein Professor, der uns zugleich die Überzeugung zu vermitteln trachtete, dass Südtirol einst nur durch grobes Unrecht von Österreich abgetrennt worden sei. Dabei konnten wir doch auf der großen Landkarte, die neben der Tafel hing, unschwer erkennen, dass zwischen Nordtirol und Südtirol ein mächtiger Kamm der Alpen, also eine vermeintlich natürliche Grenze, lag. Doch außer der Tatsache, dass diese Flüsse nicht erst von Menschenhand umgeleitet, diese Berge nicht mühsam Stein um Stein errichtet werden mussten, sondern schon vor den Menschen da waren, ist an den vorgeblich natürlichen Grenzen ohne dies nichts natürlich. Selbst die vorgeblich natürlichen Grenzen sind erfunden, sind künstlich gezogen, menschengemacht, aus Verabredung und Kampf hervorgegangen, auf Konvention und Gewalt gegründet, auch wenn sich ihr Verlauf an der Natur orientiert. Ich vermute, dass gerade jene Grenzen, die für natürlich gelten, weil ein dramatisches Zeichen der Natur sie markiert, dem geschichtlich ausgeformten Leben dieser Räume besonders oft widersprechen. Denn das Leben zielt historisch schon früh darauf ab, die Hindernisse, die die Natur dem Menschen entgegenstellt, zu überwinden, sodass sich Gemeinschaften in ihrer wirtschaftlichen Existenz und in ihrer kulturellen Entfaltung selten allein an dieser Seite eines Flusses oder nur im jenseitigen Schatten eines Berges ansiedeln, sondern, entgegen dem Gesetz der Trägheit, den Fluss überwinden, das Gebirge überqueren, durchstoßen, umwandern. Ob es sich um die Basken, Tiroler, Slowenen handelt, die großen Gebirgskämme waren ihnen nie die natürliche Grenze, über die sie sich auszudehnen scheuten, vielmehr Reiz, am Handel und Wandel zu beiden Seiten initiativ zu werden. Man kann das gut gerade dort erkennen, wo die Besiedlung über die natürliche Grenze hinweg später durch politische Veränderungen wieder rückgängig gemacht wurde. Europa hat etliche sogenannte Doppelstädte. Zwei davon haben mich besonders beeindruckt. Görlitz ist die östlichste deutsche Stadt, ein urbanes Schmuckstück, das an die 4000 Gebäude von der Renaissance bis zur Gründerzeit in einem perfekt restaurierten Ensemble der Altstadt vereint. Görlitz liegt an der Neiße, dem Fluss, dessen Verlauf seit 1945 die Grenze zwischen Deutschland und Polen bildet. Bis dahin wuchs Görlitz zu beiden Seiten der Neiße. Seither gibt es das deutsche Görlitz im Westen, während die östlichen Viertel auf der anderen Seite des Flusses heute eine eigene polnische Stadt, Skorzelec, bilden. Aus einer blühenden Stadt macht man nicht ungestraft einfach zwei. Und solange sie eine zwar fließende, gleichwohl abgeriegelte Grenze trennte, erlitten beide Städte denn auch das gemeinsame Schicksal abgehängter Peripherien. Doch seit 1989 versuchen Einwohner von Görlitz wie von Skorzelec, dass ihre, die zwei Städte, wenn schon nicht staatlich, so doch im alltäglichen Leben, wieder zu vereinen. Und sie bezeichnen dieses Projekt interessanterweise als Europastadt. Inzwischen blühen beide Städte, die einst eine waren und daran sind, wieder eine zu werden, merklich auf. Nicht nur sie, sondern auch ihr Hinterland in Sachsen wie in Polen. Ich bin noch durch fast keine Stadt an der Grenze gekommen, deren Einwohner es befürworteten, dass diese dicht gemacht werde oder werden solle. Wer an der Grenze lebt, hat ein vitales Interesse daran, dass sie offen oder immerhin durchlässig bleibe für Menschen, Güter, Ideen. Eine andere Stadt, zwei andere Städte. Auf halbem Weg zwischen Wien und Budapest breitete sich zu beiden Seiten der Donau in habsburgischen Zeiten die Stadt Komorn aus. Hier wurde der österreichische Komponist Franz Lehár geboren. Hier wuchs der österreichische General und spätere Bundespräsident Theodor Körner auf. Hier lebten zwei der großen ungarischen Schriftsteller, Mór Jókai, der im 19. Jahrhundert seine von einem romantischen Nationalbewusstsein getragenen historischen Romane schrieb, und Béla Scholt, der die großen Verbrechen des 20. Jahrhunderts in beklemmenden autobiografischen Büchern bezeugte. Nach dem Ersten Weltkrieg fielen die am Nordufer der Donau gelegenen Viertel der Stadt an die Slowakei, die südlichen an Ungarn. Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum waren die Tschechoslowakei und Ungarn zwar kommunistische Bruderländer, aber die Mächtigen im Staat beider Länder taten nicht das Geringste, um die Grenze für die Bewohner der einst gemeinsamen Stadt zu öffnen. Beide Städte hatten daher bei weitem nicht mehr jene Bedeutung, wie sie einst jener einen Stadt zu beiden Seiten der Donau zukam. Im slowakischen Komárno und im ungarischen Komárom haben sich die Leute nach den bitteren Erfahrungen von zwei, drei Generationen darauf verstanden, zum Nutzen aller dem nationalistischen Dünkel zu entsagen und sich zu jenem Europa zu bekennen, zu dem die Regierungen beider Staaten oft gemeinsam auf Distanz gehen, während sie ansonsten durchaus ihre nationalen Ressentiments gegeneinander befeuern. Der Friede von Komárno und Komárom wird regelmäßig nicht von ihren slowakischen und ungarischen Bewohnern gestört, sondern von den Regierungen in Bratislava und Budapest. Diese pflegen bei günstiger Gelegenheit an das schmachvolle Unrecht zu erinnern, das der einen von der anderen und der anderen von der einen Nation irgendwann einmal zugefügt worden ist, und hetzen die Bevölkerung auf, indem sie die eigene Nation zum Opfer der nationalistischen Großmannssucht des Nachbarn erklären. Drittens. Peripherie und Zentrum. Wenn ich behaupte, dass es keine natürlichen Grenzen gibt, soll das natürlich nicht heißen, dass die Grenzenlosigkeit der gleichsam natürliche Status von Menschen, Gruppen, Gemeinschaften wäre. Der Mensch ist in seiner körperlichen und geistigen Existenz gar nicht denkbar ohne Grenzen, die er physisch hat und auf die er psychisch angewiesen ist. Ohne das Wissen darum, wer ich jedenfalls nicht bin, kann ich nicht zu einem Bild meiner selbst gelangen. Wenn ich andererseits nur darauf aus bin, festzulegen, was und wer ich alles nicht bin, wird jenes Selbstbild armselig ausfallen und meine Existenz aufs Lächerlichste beschränken. In der Frühzeit unserer Geschichte waren Clans und Stämme unablässig unterwegs, in Gebiete zu gelangen, die ihnen Nahrung boten und das Überleben gewährten. Stießen sie dabei auf andere, sind sie einander nur selten friedfertig als edle Wilde begegnet, die einander achteten und miteinander teilten, was ihnen die Natur zur Verfügung stellte. Die Regel waren Kämpfe, in denen sie einander zu vertreiben versuchten und der Stärkere den Schwächeren tötete oder unterwarf und, im günstigen Falle für die unterlegene Gruppe, deren Mitglieder in den eigenen Stamm aufnahm. Auf die Idee, das Lebensgebiet anderer Gruppen zu achten, also gewissermaßen eine Grenze zu respektieren, hinter der andere Menschen leben und das Recht haben, unbehelligt zu bleiben, ist die Menschheit nicht durch einen der Gattung innewohnenden Altruismus gekommen. Die Grenzen, die nicht überschritten werden durften, entstanden dort, wo auf der anderen Seite ungefähr gleich starke Gruppen lebten, und der Ausgang eines Waffenganges gegen sie zu ungewiss war, um ihn zu führen, oder selbst ein Sieg womöglich zu wenig eingebracht haben würde, als dass es für ihn zu kämpfen gelohnt hätte. Das Gleichgewicht militärischer Stärke hat es nahegelegt, lieber Vereinbarungen zu treffen. Und in diesen Vereinbarungen, die später zu Verträgen führten, liegt die Geburtsstunde territorialer Grenzen. Diese waren also ein zivilisatorischer Fortschritt. Das zu wissen und anzuerkennen heißt nicht, in den Grenzen von heute per se den Frieden sichernde oder gar stiftende Einrichtungen zu sehen. Betrachtet man die Entwicklung der Grenzen innerhalb Europas von der Ära des Kalten Krieges, als durch den Kontinent eine als eiserner Vorhang bezeichnete, hochmilitarisierte Grenze schnitt, bis heute, da alte, halb schon vergessen geglaubte Grenzen neu aufgerüstet werden, so fällt eine Gemeinsamkeit auf. Sie sind allesamt keine Erfindung der Menschen, die an der Grenze leben, sondern der Zentralen. Die Macht ist im Zentrum zu Hause. Und sie sucht ihre Befugnisse gerade dort zu erweisen und zu erweitern, von wo sie am weitesten entfernt ist. An den Rändern, an der Peripherie. Die Grenze ist der äußerste territoriale Posten eines Staates, ist Peripherie schlechthin. An der Art der Grenze, die sie der Peripherie verordnet, erweist sich nicht nur die Macht, sondern auch der politische Charakter des Zentrums. Die Grenzregion selbst hat oft ganz andere Interessen als das Zentrum. Ihren Menschen mag der Anwohner auf der anderen Seite von Tradition, Herkunft, Gewohnheit näher und in seiner Nähe auch ökonomisch wichtiger sein als die eigene ferne Metropole. Viertens. Die Wiederkehr der Grenze. 1989 fiel die Berliner Mauer, Signum der Teilung Europas. Aber sie war Stein für Stein noch gar nicht vollständig abgetragen, da wuchsen vielenorts schon neue, bewährte Anlagen, bis es nach der Jahrtausendwende zu einem regelrechten Boom an Grenzanlagen kam. 1989 gab es in Europa 16 der Berliner Mauer vergleichbare Befestigungen, heute sind es mehr als 70. Es handelt sich dabei nicht um eine europäische Spezialität. Die Industrie, die das neue Mobiliar der Grenzen herstellt und verkauft, hat weltweit Konjunktur. Ihre Produkte sind vor allem Zäune und Mauern, samt allem Zubehör wie Selbstschussanlagen oder Drohnen. Ist der Zaun aus hochqualitativem Stacheldraht, also Rasiermesser, scharf und sorgt er für tiefe Schnittwunden, heißt er übrigens tatsächlich NATO-Draht. Manche Zäune sind so ausgestattet, dass sie elektrisch geladen werden können, etwa der längste Zaun der Welt, der sich zwischen Indien und Bangladesch auf mehr als 4000 Kilometern zieht und die illegale Einwanderung von Bangladeschi verhindern soll. Zugleich aber dient die Abschottung nach außen der Aufrüstung der Gesellschaft im Inneren, mobilisiert doch der Hindu-Nationalismus neuerdings vor allem gegen die tatsächlichen oder vermeintlichen Feinde, die ethnischen und religiösen Minderheiten im eigenen Land. 2015 wurde die Republik Mazedonien, das heutige Nordmazedonien, von der Europäischen Union, darunter besonders stark engagiert Österreich, darauf verpflichtet, die Grenze gegen Griechenland bei Idomeni zu schließen. Tatsächlich wurde rasch eine Mauer hochgezogen, die militärische Präsenz massiv gesteigert, sodass binnen weniger Wochen 14.000 Menschen in einem improvisierten Camp vor der Grenze festsaßen. Die Mazedonier selbst hatten kein Interesse an dieser Grenze, denn kein Flüchtling wollte in ihrem Land verweilen. Alle hatten vor, Mazedonien als Transitland zu nutzen und sich möglichst weit Richtung Mitteleuropa vorzukämpfen. Damit dies nicht geschehe, hat die Union einen Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist, Mazedonien, dazu genötigt, gegenüber einem Staat, der Mitglied der Union ist, Griechenland, eine unüberwindliche Grenzbefestigung auszubauen, damit aus dem einen EU-Land im Süden nicht Flüchtlinge in die weiter nördlich gelegenen Länder der Union gelangen. Die Lage in Idomeni verschärfte sich binnen kurzem so dramatisch, dass es sowohl von Seiten der Flüchtlinge als auch der mazedonischen Grenzschützer zu Ausbrüchen von exzessiver Gewalt kam. Während Mazedonien angehalten war, ein Mitgliedsland der EU vom übrigen Territorium der EU mit einer Mauer auszusperren, wurde Mazedonien vom Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen dafür getadelt, dass es diesem Auftrag mit so pflichtgetreuer Brutalität nachgekommen sei. Ein weiteres Beispiel für die Renaissance der innereuropäischen Grenzen bietet Ungarn, das sich in der Flüchtlingskrise früh entschied, die Grenze gegen Serbien, später auch Kroatien, mit einem Zaun zu sichern und das einen solchen auch an der rumänischen Grenze zu errichten plant. Ich will gar nicht polemisch darauf eingehen, warum es einem Staat, in den seit Jahren gemessen an der Einwohnerzahl die größten Transferzahlungen der Union fließen, gestattet ist, sich obstruktiv jedweder gemeinsamen Migrationspolitik der Union zu widersetzen. Auffallend ist an der ungarischen Grenzpolitik jedoch dies. Sowohl in Rumänien als auch in Serbien leben Hunderttausende Ungarn, denen Orbán, niemand weiß genau, wie viele Menschen die Zusage schon in Anspruch genommen haben, das Recht auf eine zweite, die ungarische Staatsbürgerschaft zugesprochen hat. Wie kann man einerseits gegen den Willen des serbischen und rumänischen Nachbarstaates eine hochgerüstete Grenze errichten und andererseits den dort lebenden Angehörigen der eigenen Nationalität die Staatsbürgerschaft zuerkennen? Das ist Abenteurertum an und mit der Grenze, eine Politik des nationalistischen Spektakels. Wie auch immer, Mauern und Zäune zwischen zwei Staaten werden kaum je im Einverständnis oder gar durch die Zusammenarbeit beider errichtet. Es ist stets die eine Seite, die ihr Territorium mit einer Mauer sichern möchte, während die andere sich durch diese ausgesperrt, abgewiesen, hinter die Mauer, den Zaun, die bewährte Grenze versetzt fühlt. Fünftens. Was tun? Wer mir bis hierher gefolgt ist, wird sich vielleicht fragen, wohin diese große Abschweifung über Flüsse, geteilte Städte, natürliche Grenzen, über die Schönheit von Mauern und Zäunen führt. Ich muss gestehen, dass auch ich die Lösung der Flüchtlingskrise und die Antwort auf die zukünftige Entwicklung der weltweiten Migration nicht parat habe. Denn ich bin zwar davon überzeugt, dass wir den politisch-religiös wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit, sexuellen Orientierung verfolgten und auch den aus purer Not Geflüchteten beistehen, sie unterstützen, ihnen Asyl gewähren und ihnen die Integration, die wir von ihnen verlangen, erleichtern und nicht fahrlässig oder aus vorsätzlicher Bosheit erschweren sollen. Ich bin aber zugleich weit davon entfernt, deswegen die Migration selbst kulturell zu verklären. Und ich stimme dem Migrationsforscher Klaus J. Bade nicht zu, wenn er in seinem sehr lesenswerten Buch »Europa in Bewegung« salopp dekretiert, Wanderungen gehören zu Conditio Humana wie Geburt, Fortpflanzung, Krankheit oder Tod. Natürlich ist richtig, dass die Menschheit seit jeher in Bewegung war und es auch keinerlei kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen Fortschritt gegeben hätte, wenn die Horden der Frühzeit auf ihrem Fleck verharrt wären oder auch später Menschen nicht immer wieder ihre alte Heimat verlassen hätten, um sich irgendwo in der Fremde eine neue zu suchen. Von der unaufhörlichen Wanderung erzählen schon die alten Mythen. Sie erzählen aber, drastisch genug, auch davon, dass es seit jeher Krieg, Unterdrückung, Verfolgung, Elend waren, die die Menschen aufbrechen ließen. Nein, zum Aufbruch zwangen. Wer die Migration als den wahren Daseinsmodus der Menschen feiert, der hält in Wahrheit, ob er es merkt oder nicht, auch den Krieg und krasse soziale Ungleichheit für das dem Menschen aufgegebene Schicksal. Und er übersieht, dass die heute viel gepriesene, ja verlangte Mobilität zumeist aufgezwungen wurde und wird. Was sind die Ursachen dafür, dass heute Abermillionen von dort aufbrechen, wo sie aufgewachsen sind, aber keine Zukunft für sich und die ihren mehr sehen? Es sind immer wieder der Krieg, politische Unterdrückung, religiöse Verfolgung, soziale Verelendung. Neue Faktoren kommen hinzu und werden die große Wanderung weiter befeuern, namentlich die Klimaerwärmung. In Europa habe ich manchmal den Eindruck, gibt es bald nur mehr auf der einen Seite die von Angst und Wut erfüllten, die gegen die vermeintliche Stürmung unseres Kontinents mobil machen wollen, und sei es, dass sie damit die Grundlagen jener Zivilisation, die sie zu verteidigen behaupten, zu zerstören bereit sind. Und auf der anderen Seite jene in ihre moralische Entrüstung geradezu verliebten Kritiker, die Europa gewohnheitsmäßig für alles Elend der Welt verantwortlich machen. Nein, wir sind nicht an allem schuld. Aber wir sind gerade in der Ära der Globalisierung an fast allem beteiligt und in fast alles involviert. In vielen Krisenstaaten Afrikas, des Nahen und des Mittleren Ostens mag für medizinische Versorgung, schulische Bildung, ja oft für die Ernährung der eigenen Bevölkerung kein Geld da sein. Aber die zahllosen Kriegsparteien verfügen immer über genügend Waffen, die sie um teures Geld auch bei uns in Europa erstehen. Gnadenlosen Despoten wie Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi oder Bashar al-Assad brauchen wir keine Träne nachzuweinen. Aber es waren militärische und geheimdienstliche Interventionen westlicher Mächte, die aus grausamen regionalen Konflikten verheerende Flächenbrände machten und ein ganzes Staatensystem haben zusammenkrachen lassen. Die Misswirtschaft und Korruption, die über so viele Menschen schier auswegloses Elend verhängt, hat viele lokale, sozusagen hausgemachte Gründe. Aber wie soll mancher afrikanische Staat aufkommen, wenn seine ohnedies fragile Landwirtschaft dadurch ruiniert wird, dass die USA und die Europäische Union den Kontinent mit Produkten fluten, die so hoch subventioniert werden, dass sie billiger sind, als sie afrikanische Bauern oder Unternehmer je anbieten könnten? Solange sich die Lebensverhältnisse von hunderten Millionen nicht verbessern, werden in den Jahren, die kommen, nicht weniger, sondern mehr Menschen bereit sein, sich selbst bei Gefahr des eigenen Lebens in die Länder des Wohlstands aufzumachen. Und kein militärisch noch so aufgerüstetes, kein technologisch noch so perfektioniertes System der Grenzsicherung wird sie davon abhalten können, es zu versuchen.
Michael Rotschopf las einen Auszug aus dem Reportageband »Die unaufhörliche Wanderung« von Karl Markus Gauss. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Die Lesung ist eine Produktion des MDR. Morgen die zweite Folge. NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Was kann die Politik tun, damit die Unternehmen in Deutschland auch in Zukunft mit Stahl Geld verdienen können? Bei einem Gipfeltreffen heute in Berlin berät Bundeskanzler Merz unter anderem mit den Regierungschefs von Stahlländern wie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen über einen gemeinsamen Kurs. Im ARD-Morgenmagazin hat der niedersächsische Ministerpräsident Lies erläutert, was er sich von den Beratungen im Kanzleramt mit Unternehmen und Gewerkschaften aus der Stahlindustrie erhofft.
Naja, wir diskutieren ja heute die Probleme nicht neu und wir kommen ja auch nicht zusammen, um zu beschreiben, wo Probleme oder Herausforderungen liegen, sondern wir kennen die alle. Das heißt, wir brauchen heute Antworten, wie genau das geht. Wie funktioniert das mit dem Außenhandelsschutz, dass wir nicht eben überströmt werden mit Stahlmengen aus China, dass wir sozusagen reagieren auf das, was auch die USA gemacht hat. Und wie geht das eigentlich, dass wir die Dekarbonisierung weiter voranbringen? Also ganz einfach, wie helfen wir denen, die schon in der Transformation sind? Wie helfen wir denen, die jetzt die Sicherheit für ihre Investitionen brauchen? Aber wie sichern wir auch die Arbeitsplätze in den Stahlbranchen, die noch etwas Zeit brauchen?
Niedersachsen.